Ja, guten Morgen. Das halt gerade. Ja, guten Morgen. Liebe Gemeinde hier vor Ort, liebe Gemeinde, auf egal wo ihr seid, im Urlaub, auf Rügen habe ich gehört, im Sauerland, draußen in der Welt, vor den Bildschirmen. Ich begrüße euch recht herzlich zu dem heutigen Sonntag, zu dem Gottesdienst und freue mich, dass ich heute euch hier euch Wort Gottes weitergeben kann. Und was heute so gelaufen ist, bisher schon, ist eigentlich sensationell. Man könnte sich eigentlich schon wieder hinsetzen. Ich habe mir so viele Notizen beim Lobpreis gemacht. Ich werde das so im Laufe der Zeit immer wieder mal aufwenden. Aber ein Lied, das war scheinbar so wichtig. Das habe ich mir gleich als erstes mit aufgeschrieben. Und das kam dann auch gleich nochmal als Abschluss. Deine Auferstehungskraft, die immer wieder Leben schafft, Unmögliches möglich macht, lebt in mir, in dir, in euch. Der Heilige Geist, zeig uns den Weg, wir brauchen mehr von dir. Was will man mehr predigen? Das ist eigentlich schon ein Eingangsgebet. Ich möchte trotzdem noch kurz beten und sagen, ja, Herr, dein Heiliger Geist, der lebt in uns. Ich danke dir dafür und ich danke dir dafür, dass ich dir jetzt die Predigt übergeben kann. Lass mich sagen, was du heute sagen möchtest und lass die Zuschauer und Zuhörer erfahren, was du und verstehen, was du ihnen mitteilen und mitgeben möchtest. Halleluja, Vater. Ich danke dir einfach für deine Größe und deine Güte. Amen. So, wie Ewald schon gesagt hat, wir haben hier diese kleine Sommerreihe mit diesem Buch von Andrew Womack. Du hast schon alles, was du brauchst. Versuch nicht länger, es zu bekommen. Das ist ungefähr so, als wenn man einen Bus hinterher rennt, in dem er schon drin sitzt. In den letzten drei Sonntagen hatte, wie Ewald schon gesagt hat, der Ewald angefangen und hat gesprochen über schalte deinen Glauben auf Empfang. Wenn du nichts hörst, liegt es in aller Regel nicht an der Sendeanstalt. Wenn du zu Hause sitzt und sitzt im Dunkeln, liegt es in aller Regel nicht am Elektrizitätswerk. Du musst einschalten. Du musst einschalten wollen. Simone hat weitergemacht mit dem Thema die Realität der geistlichen Welt. Die physische Welt ist real. Die geistige Welt ist aber mindestens genauso real. Und sie ist genauso real wie die Schlacht zwischen beiden, die zwischen beiden stattfindet. Aber wir haben erfahren, es ist kein Eroberungskrieg. Jesus hat schon gewonnen. Du musst nur im Verteidigungskampf wachsam sein. Und die Steffi hat letzte Woche darüber gesprochen, erkenne die Täuschung und stehe dagegen auf. Der Teufel ist ein Lügner. Erkenne das und überliste ihn. Du bist Sieger. Verpasse den Triumphzug nicht. Und heute, im letzten Teil der Reihe, machen wir den Sack zu. Und mein Untertitel heißt, Mensch, nimm's dir! Glaube kommt aus dem Hören der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. So steht es in der Bibel. Glauben kommt also letztendlich aus dem Hören des Wortes Gottes. Wenn wir also Jesus aufgenommen haben, dann haben wir, das sagt Jesus in seiner Weinstockrede, dann haben wir ihn in uns. Wir bleiben in ihm und er in uns. Wenn wir Jesus in uns haben, Jesus ist das Wort Gottes, dann haben wir Gottes Wort in uns und können es somit aussprechen und damit unseren Glauben stärken. Andrew Womack schreibt dazu in seinem Buch, Glaube spricht. Eins der Gesetze des Glaubens ist, Du wirst haben, was du sagst. In Sprüche 18, Vers 20 bis 21 steht, von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Das ist ein Gesetz des Glaubens. Gott erschuf die Welten durch Glauben, indem er sie in Existenz sprach. Alles Natürliche, alles Physikalische, also alles, was wir sehen, schmecken, hören, riechen und fühlen können, wurde durch Worte erschaffen. Das, was dieses Universum gebildet hat und es beständig zusammenhält, sind Gottes mit Glauben erfüllte Worte. So steht es auch nochmal in Hebräer 1 und 11. Sollte Gott seine eigenen Worte, also die von ihm geschaffenen Gesetze, brechen, würde das ganze Universum sich selbst zerstören. Warum? Weil die Schöpfung durch die Kraft des lebendigen Wortes Gottes zusammengehalten wird. Gottes Schöpfung wird von Gesetzen regiert. Eins der Gesetze Gottes ist, dass wir haben, was wir sagen. Worte enthalten Kraft und wir sprechen andauernd Worte. Die Fähigkeit zu sprechen spiegelt die Tatsache wider, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Dies ist ein sehr wichtiges Charakteristikum, das die menschliche Schöpfung von Pflanzen und Tieren unterscheidet. Wir sprechen Worte. In gewisser Hinsicht bedeutet das, Gott ähnlich zu sein, denn Worte haben die Fähigkeit zu erschaffen. Einer hat mal gesagt, Worte wurden ursprünglich nicht zur Kommunikation gedacht, sondern zur Kreation. Und heute geht es darum, spreche zum Berg. Und so kommen wir schon zum ersten Punkt. Glaube ist aggressiv. Hört sich brutal an, gell? Welches Bild hast du von Gott? Ist Gott ein launischer Gott? Vielleicht kennst du Bibelstellen, in denen heißt, der Geist gibt, wem er will. Du denkst dir, aber bei mir will er nicht. Gott ist kein launischer Gott. Er weiß genau, was er uns zutrauen kann und was wir verkraften und sinnvoll einsetzen können. Wir bei den Rangern bilden unsere Kinder aus, mit Werkzeug umzugehen. Wir geben ihnen Beil und Säge in die Hand, aber keine Kettensägen. Das würde sie überfordern, dazu sind sie einfach noch nicht bereit. Aber vielleicht denkst du, Gott ist ein Knauserer. Vielleicht hast du aus deiner Jugend ein Bild im Kopf, familiär bedingt oder durch die Geschichten aus Entenhausen, dass man dir nichts abgeben will. Dann lass dir sagen, Gott ist nicht Dagobert Duck. Erstens, er ist kein so armer Schlucker wie diese Ente. Und zweitens, er hat nicht nur Liebe. Er ist die Liebe in Person. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er gibt nicht nur gerne, er hat schon alles gegeben. Eventuell hast du auch die Bibelstelle im Kopf, in der steht, Gott weiß schon, was du brauchst, bevor du ihn darum bittest. Deshalb kommst du vielleicht auf den Gedanken, Gott ist ein Snackautomat. Gebet rein, Wunsch raus. Nein, so einfach ist das nicht. Unsere Basisbibelstelle, die ich nachher nochmal genau vorlese oder wiederhole, ist nicht umsonst. Wer von ganzem Herzen glaubt, und nicht zweifelt. Du musst also schon wissen, was in dem Automaten drin ist. Ansonsten würdest du wahrscheinlich auch dein Geld da nicht reinwerfen. Oder du hast vielleicht ein Bild durch deine Bibellese, wo du immer den Satz gelesen hast, wenn du willst. In den Evangelien steht dieser Spruch sehr häufig. Die Leute glaubten, dass Jesus was kann, aber sie wussten nicht, ob er will. Bitte beachtet, für diese Leute war das die Zeit vor seinem Opfer am Kreuz. Dort rief er, es ist vollbracht. Wenn du heute noch so betest, wenn es dein Wille ist, dann heile doch etc., dann betest du falsch. Wollen wir uns mal gucken, was Andrew Womack in seinem Buch über Gottes Wille schreibt. Gott möchte, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens erfolgreich sind. Es ist nicht sein Wille, dass wir krank oder irgendwie bedrückt sind oder unsere Nöte nicht gestillt werden. Es ist auch nicht Gottes Wille, dass wir entmutigt und niedergeschlagen sind. Er bestraft uns nicht und versucht uns auch keine Lektionen zu erteilen. Das ist einfach nicht wahr. Ein Großteil des Leibes Christi verbindet jedes unerhörte Gebet resignierend mit der Überzeugung, nun, Gott ist ja schließlich souverän. Ja, Gott ist in der Tat allmächtig und kann alles tun, was er will. Aber er hat schon alles getan, was er jemals tun wollte und uns die Autorität und Vollmacht gegeben, seinen Willen zustande zu bringen. Wir haben eben in dem einen Lied Unstoppable God geschrieben. Unmögliche Dinge werden in deinem Namen getan. Nichts ist unmöglich. Wir haben nicht gesungen, du machst unmögliche Dinge. Nein, unmögliche Dinge werden in deinem Namen getan. Von wem? Von uns. So, weiter schreibt er, viele Dinge geschehen heutzutage nicht deshalb, weil es Gottes Wille ist, sondern weil wir ernten, was wir gesät haben. Betrachten wir zum Beispiel die Terroranschläge am 11. September. Andrew Womack ist ein Amerikaner. Viele Menschen sahen in ihnen Gottes Strafgericht für Amerika. Ja, Amerika verdiente zwar bestraft zu werden, aber der Herr entlädt derzeit sein Zornesgericht noch nicht. Er hat all diese Ereignisse in seiner Souveränität erlaubt. Gott hat das Gesetz aufgestellt, dass wir ernten, was wir sehen. Amerika macht schon seit langem den systematischen Versuch, eine durch und durch weltliche Nation zu werden. Kommt mir irgendwo bekannt vor. Wir haben Gott aus unseren Schulen, aus unserem öffentlichen Leben verbannt. Ständig sind wir damit beschäftigt, alles selber zu regeln und Gott zu ignorieren. Wir haben ihm das Recht verwehrt, sich in unserer Gesellschaft frei zu bewegen und damit sämtlichen Schutz aufgegeben. Satan greift an, egal ob man gottesfürchtig ist oder nicht. Man muss nicht unbedingt etwas falsch machen, um seine Angriffe auf sich zu ziehen. Tatsächlich könnte man auch genau das Richtige tun und dennoch angegriffen werden, wie zum Beispiel David. Wenn man sich die Frage stellt, warum funktionieren die Dinge nicht, bieten sich zwei grundlegende Betrachtungsweisen an. Beide sind allerdings falsch. Zum einen glauben viele Menschen, Kesera. Es kommt, wie es kommen muss. Schließlich ist Gott ja souverän und hat alles unter Kontrolle. Zum anderen lautet eine sehr populäre charismatische Glaubensantwort, die besitzen alle nicht genug Glauben. In diesem Fall wird genau das dann als einzige Ursache dafür ausgegeben, warum Menschen keine Gebetserhörung erleben. Aber das ist viel zu grob vereinfachend und verurteilt Menschen, wird ihnen doch hier gnadenlos eine Alleinverantwortung aufgebürdet. Aus diesem Grunde schrecken sie dann auch vor glaubensorientierter Lehre zurück. Mangelnder Glaube ist zwar eine Ursache, aber nicht die einzig ausschlaggebende. Wir ernten, was wir sehen. Was wollen wir ernten? Als Landwirt wirst du genau wissen, was du ernten willst und wirst das dementsprechend auch deine Saat austeilen. Ich habe jetzt noch mal ein Bild und macht euch mal Gedanken, wie ihr die an, was ihr von der Frage, die jetzt gleich gestellt wird, halten würdet. Der Sohn von Karl Albrecht wäre zu seinem Vater, stellt euch vor, der Sohn von Karl Albrecht wäre zu seinem Vater in den Betrieb gekommen und hätte gefragt, ob er ihm etwas zu essen besorgen kann. Für alle, die jetzt nicht wissen, wer Karl Albrecht ist, Karl Albrecht ist der Begründer von Aldi Süd. So ähnlich muss es Gott ergehen, wenn er wieder mal Gebete von Gläubigen bekommt mit dem Text, bitte, bitte mach doch. Also ehrlich, ich würde dann sagen, Mensch, ich muss nichts machen. Ich habe bereits alles gemacht. Nimm's dir doch, es ist alles da. Wer von euch hat Kinder? Wie ist es mit euren Kindern? Bobs da oben. Wenn sie Hunger haben, suchen sie euch erst auf, insbesondere wenn sie etwas größer sind, und fragen, bitte, darf ich was zu essen haben? Oder gehen sie an den Kühlschrank und holen sich, was sie wollen? Bei kleineren funktioniert es übrigens auch schon, wenn sie wissen, wo die Süßigkeiten sind. Sie sehen es als selbstverständlich an. Dafür haben Mama und Papa ja eingekauft. Und es ist ja da. Und wenn leer, werden sie sich schon um Nachschub kümmern. Vielleicht hat Jesus diesen kindlichen Glauben im Blick gehabt, als er sagte, wer nicht umkehrt und wird wie die Kinder, wird nicht ins Reich der Himmel kommen. Also, wir wissen jetzt, Gott hat bereits alles getan. Es ist vollbracht. Wir müssen nur noch unseren Glauben aktivieren und nach den Gesetzen des Glaubens handeln. Schwere Kost? Anstrengend? Und wir sind gerade erst beim ersten Punkt. Dann lasst uns doch mal eine Lockerungsübung machen. Wie wäre es, wenn wir mal alle aufstehen und eine Glaubensgymnastik machen? Während jetzt ein bisschen Musik läuft, überlegt euch doch mal, welche Verheißungen ihr jetzt und hier ergreifen wollt. So, und jetzt machen wir uns mal alle schön locker und stellen uns vor, wir stehen unter einem Apfelbaum. Ich habe den Apfelbaum gewählt als Rehabilitation für das, was mir immer angetan wird in christlichen Kreisen. Jetzt haben wir dort oben unsere Äpfel. Das sind die Sachen, die wir haben, die Verheißungen, die wir uns wünschen, die wir haben wollen. Und jetzt strecken wir uns aus und greifen die. Und greifen die. Und greifen die. Greifen die. Und halten sie aber richtig fest. Lassen sie nicht wieder los. Das ist Glaubensgymnastik. Glaube nimmt, was ihm zusteht. Ihr dürft euch auch widersetzen. Ja. Glaube nimmt, was ihm zusteht. Er lässt sich nichts vorenthalten. Da wird er aggressiv. Du fragst dich vielleicht jetzt, aber warum klappt das bei mir nicht? Schauen wir uns dazu Punkt 2 an. Unglaube neutralisiert Glaube. Hierzu möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen aus Matthäus Und zwar Matthäus 17, die Heilung vom mondsüchtigen Knaben. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus: O du ungläubiges, verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Soweit die Bibelstelle zum Verständnis des nächsten Textes aus dem Buch vom Andrew Womack. Glaube und Unglaube sind einander entgegengerichtete Kräfte. Unglaube neutralisiert deinen Glauben. Anstatt den Versuch zu unternehmen, immer mehr Glauben zu erhalten, musst du dich mit deinem Unglauben auseinandersetzen, der deinen Glauben neutralisiert. Dadurch kannst du sicher sein, dass dein Glaube effizient arbeiten kann. Wenn man ein Pferd vor ein Gewicht von 500 Kilo spannt und ihm den Befehl gibt zu ziehen, dann bewegt sich das Gewicht. Wenn man jedoch ein gleich starkes Pferd auf der anderen Seite anspannt, mit derselben Kraft in die entgegengesetzte Richtung ziehen lässt, wird sich das Gewicht nicht von der Stelle bewegen. Obgleich sehr große Kraft freigesetzt wird, ist der sichtbare Effekt an dem Gewicht gleich null. Genauso ist es mit Glauben und Unglauben. Unser Glaube reicht aus. Jesus selbst sagt, dass sogar der Glaube von der Größe eines Senfkornes einen Baum entwurzeln oder einen gewaltigen Berg versetzen kann. Deshalb ist unser Glaube mehr als genug, um eine Heilung zu bewirken, einen Dämon auszutreiben oder dergleichen. Das Problem ist der Unglaube, der deinen Glauben entgegenwirkt und dazu führt, dass der sichtbare Effekt gleich null ist. Ich habe Menschen getroffen, schreibt Andrew Womack, die ganz offensichtlich nicht glaubten, dass es Gottes Wille ist, für sie gesund zu sein. Wenn ich zu ihnen kam, um für sie zu beten, setzten sie sich dagegen zur Wehr. Weil sie nicht glaubten, starben sie. Damit kann man noch relativ leicht fertig werden. Aber ich habe auch andere Menschen getroffen, die sehr wohl daran geglaubt haben, dass es Gottes Wille ist, für sie gesund zu werden. Sie beteten und versuchten, Gott im Hinblick auf ihre Heilung zu vertrauen. Einige haben sogar schon erlebt, dass andere Menschen oder sogar sie selbst geheilt worden waren. Aber dennoch starben sie. Damit kann man dann nicht so leicht fertig werden. Viele von uns fragen sich, warum wurden diese Menschen nicht geheilt? Ich weiß doch, dass bei ihnen Glauben vorhanden war. Ich habe Menschen getroffen, die Gott von ganzem Herzen lieben und dem Tod freudig ins Gesicht sahen und doch in Erwartung und Vorfreude darauf lebten, die Manifestation ihrer körperlichen Heilung zu erleben. Aber trotzdem starben sie. Aus diesem Grund waren auch die Jünger verwirrt, als sie den Dämon aus dem mondsüchtigen Jüngling nicht austreiben konnten. Sie besaßen Glauben. Sie hatten Vollmacht, Autorität und sie hatten alles auch schon erfolgreich eingesetzt. Bis zu diesem Tag. Sie sprachen zu dem Berg und befahlen dem Dämon. Sie handelten in Übereinstimmung mit ihrem Glauben und dennoch stand das Ergebnis nach wie vor im Gegensatz dazu. Warum? Wegen eures Unglaubens, sagt Jesus dann in der Bibelstelle weiter hinten, Matthäus 17, Vers 20. Unglauben ist subtil. Menschen erkennen ihn gar nicht. Sie sehen jemanden an und denken, wenn sie bei ihm Glauben wahrnehmen, dass dieser Glaube dann auch automatisch arbeiten wird. Nicht zwangsläufig. Jesus erklärt seinen Jüngern, es ist nicht so, dass ihr keinen Glauben gehabt hättet, sondern es ist so, dass ihr auch Unglauben hattet. Um seine Aussage zu bekräftigen, fügte er das Beispiel mit dem Senfkorn hinzu. Für dich als wiedergeborener Christ ist dein gottgegebener übernatürlicher Glaube mehr als genug, um alles, was du brauchst, zustande zu bringen. Solange es keinen Unglauben gibt, der deinen Glauben neutralisiert. Im Markus-Evangelium, Vers 9, haben wir dieselbe gleiche Begebenheit wie in der Buchstelle eben. Hier wird aber noch eine andere Seite beleuchtet, und zwar die des Vaters. Also wir hatten das ja, dass der zu Jesus kam und die Geschichte erzählt hat von seinem Sohn. Und er sagte dann, Jesus fragte dann den Vater, und wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von seiner Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Er hatte schon in Frage gestellt, ob Jesus es kann oder will. Und als Jesus ihn dann darauf aufmerksam gemacht hat, was die Ursache oder was der Schlüssel zur Heilung ist, wurde er der Sünde überführt und hat gleich Jesus gebeten, dass er seinem Unglauben hilft, von seinem Unglauben loszukommen. Andrew Womack berichtet in seinem Buch von einer ähnlichen Begebenheit wie die von den Jüngern. Er hatte bei einem Mann ein Heilungsgebet gesprochen und ihn aus dem Rollstuhl gezogen in der Überzeugung, dass er geheilt wurde. Aber er fiel hin und war nicht geheilt, obwohl Andrew den Glauben dafür hatte. Er hatte sich lange hinterfragt, bis er eine Geschichte von Smith Wigglesworth las. Und die will ich euch jetzt direkt aus dem Buch mal vorlesen. Ich habe heute einiges zu lesen, aber Tipp vielleicht für die, die den Rest lesen wollen, weil das ganze Buch kann ich euch jetzt nicht vorlesen, besorgt euch das Buch, es ist wirklich klasse. Also, Smith Wigglesworth lebte in England des frühen 20. Jahrhunderts und hatte einen gewaltigen Wunderdienst. Zu Beginn seiner Veranstaltung kündigte Wigglesworth gerne kühn an, der Erste, der hier auf die Bühne kommt, wird geheilt. Also kam jemand nach vorne, Wigglesworth betete für ihn und der Betroffene wurde geheilt. Wigglesworth benutzte das, um die Aufmerksamkeit zu erregen, bevor er dann seine Predigt hielt. Erst nachdem er mit dem Wort gedient hat, betete er für die übrigen Kranken. Eines Tages kam eine ältere Frau mit Magenkrebs zu seiner Versammlung. Der Tumor war so groß, dass die Frau aussah, als wäre sie im 9. Monat schwanger. Da sie so zerbrechlich und schwach war, musste sie von ihren beiden Freundinnen rechts und links gestützt und aufrecht auf ihren Sitz gehalten werden. Die Frauen wussten, was Wigglesworth sagen würde. Als er also zu Beginn der Veranstaltung wieder seine übliche Ankündigung machte, sprangen sie sofort auf und brachten ihre Freundin zum Gebet nach vorne. Wigglesworth schaute sie an, sah den großen Tumor in ihrem Bauch und sagte zu den zwei Frauen, lasst sie los. Sie antworten, wir können sie nicht loslassen, sie ist viel zu schwach. Er erhob seine Stimme und wiederholte, lasst sie los. Also gehorchten sie. Die Frau fiel vornüber genau auf ihren Tumor und schrie auf vor Schmerzen. Sofort schnappten alle Anwesenden nach voller Unglauben nach Luft. Das war genau dieselbe Reaktion, sagt Andrew, die ich erlebt habe, als der Mann aus dem Rollstuhl aufs Gesicht fiel. Ich hatte damals Mitleid, Anteilnahme und Betretenheit, sowohl dem Mann als auch mir gegenüber. In meiner damaligen Situation hatte ich mit Unglauben reagiert. Wigglesworth aber blieb beharrlich und sagte einfach, hebt sie auf. Die beiden Frauen hoben sie auf, dann sagte er, lasst sie los. Sie riefen, wir können sie nicht loslassen. Wigglesworth dröhnte, lasst sie los! Als sie schließlich gehorchten, fiel sie wieder kopfüber auf ihren Tumor. Die Menge ächzte und stöhnte. Wigglesworth sagte nur, hebt sie auf. Also hoben sie sie wieder auf. Dann sagte Wigglesworth ein drittes Mal, lasst sie los. Die beiden Frauen widersetzten sich. Jetzt lassen wir sie nicht mehr los. Wigglesworth befahl, lasst sie los. Ein Mann aus dem Publikum stand auf und rief, du Unmensch, lass die arme Frau in Ruhe. Wigglesworth schnauzte zurück. Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Ich weiß, was ich tue. Er wandte sich wieder zu den beiden Frauen und bellte sie an. Lasst sie los! Als sie die Frau dann losließen, fiel der Tumor aus ihrem Kleid auf den Boden und sie verließ vollkommen geheilt die Bühne. Was war der Unterschied? Wigglesworth hatte nicht mehr Glauben. Er hatte weniger Unglauben. Ich habe mal eine kleine Geschichte mitgebracht. Die kürze ich ein bisschen ab, sonst läuft mir die Zeit weg. Die Geschichte heißt Der Atheist und der Bär. Ein Atheist lief durch die Wälder und freute sich über die schöne Natur und darüber, wie durch der Zufall das alles so schön geschaffen hat. Plötzlich hörte er ein Geräusch und drehte sich um. Da kam ein riesiger Bär auf ihm zu. Voller Schreck nahm er die Beine in die Hand und rannte los. Voller Angst und außer Atem drehte er sich um und bemerkte, dass der Bär immer näher kam. Er rannte noch schneller und schneller und schneller. Trotzdem holte der Bär immer mehr auf. In seiner Panik wollte er über einen Baumstamm springen und fiel hin. Bevor er sich jedoch aufraffen konnte, war der Bär bereits über ihn. Mit angsterstarrtem Blick schaute er auf den Bär, während der sich aufrichtete und seine Tatze hob. Voller Angst schrie er, oh mein Gott! Stille. Alles blieb stehen. Die Vögel waren nicht mehr zu hören. Die Blätter rauschten nicht mehr. Selbst der Fluss ist stehen geblieben. Vom Himmel her kam ein helles Licht direkt auf diesen Atheisten. Und Gott sprach zu ihm, du hast dein Leben lang mich geleugnet und auch andere davon überzeugt, dass es mich nicht gibt. Und jetzt rufst du mich an? Wenn ich dich jetzt rette, wirst du dann an mich glauben? Der Atheist sagte, jetzt vorzugeben, ich würde an dich glauben, kann ich mir nicht vorstellen und würde ich als Heuchlerei bezeichnen. Aber vielleicht kannst du ja den Bären gläubig machen. Gott sagte, so sei es. Die Vögel fingen an zu zwitschern, der Bach floss weiter und die Blätter rauschten. Der Bär ließ seine Tatze sinken, faltete die Hände und sagte, lieber Gott, hab Dank für diese leckere Speise. So kann's gehen, wenn Unglauben stärker ist als Glauben. Wir sind, jetzt komme ich zu dem einen, jetzt haben wir ein Lied, das wir vorhin noch gehört haben. Und zwar das Lied Miracle Maker, Geschichtenmacher. Also heute die Lieder haben alle so schön zu dem Thema gepasst. Ja. In dem Lied haben wir gesungen, kann es heute sein, dass mein Gebet Geschichte schreibt? Wir bitten Gott darin, mit mir, mit dir Geschichte zu machen. Nicht, dass Gott Geschichte macht, nicht, dass Gott die Gebete erfüllt oder dass Gott gar betet, sondern mein Gebet und ich schreibe Geschichte. Durch das, was Gott für uns schon bereitgehalten hat. Wir sollten nicht auf den Boden sehen, sondern nach oben. Und nur dann kann man nämlich Neues erleben. Die Simone hatte dieses Bild mit der Raupe und dem schönen Schmetterling, der Raupe nimmersatt. Es gibt zwei verschiedene Arten von Raupen. Es gibt eine Raupe, die sich zu einem schönen Schmetterling entpuppt, die die Menschen freut durch das schöne Bild, das sie bilden. Und es gibt auch andere, wie zum Beispiel bei uns im Garten der Buchsbaumzünsler. Der Falter selbst ist sehr unscheinbar und lebt auch nur ganz kurz, eigentlich nur, um neue Eier zu legen. Dort ist Fressen nur reiner Selbstzweck. Dafür sind wir nicht geschaffen. Wenn wir nur für uns zum Selbstzweck leben, laufen wir an Gottes Ziel vorbei. So, kommen wir meinem dritten Punkt. Wirf deinen Unglauben raus. Um das machen zu können, müssen wir auch mal wissen, ja, welche Art von Unglauben gibt es eigentlich alles? Und das beschreibt Andrew Womack in seinem Buch. Unglauben kommt in drei verschiedenen Formen vor. Als Unwissenheit, als Zweifel und als natürlicher Unglaube. Um Unwissenheit handelt es sich dann, wenn einer schlichtweg die Wahrheit nicht kennt. Vielleicht ist ein Mensch als Kind überhaupt nicht mit Kirche in Verbindung gekommen oder er ist in traditionellen Denominationen groß geworden. Deshalb ist seine Vorstellung vom Christentum verzerrt. Möglicherweise denkt so jemand, dass Christen bloß auf den Himmel warten und in diesem Leben niemals wirklich Sieg erleben können. Ein solcher Mensch besitzt Unglauben aufgrund von mangelndem Wissen. Diese Art von Unglauben kann man verhältnismäßig leicht ausmerzen. Sagt diesem Menschen einfach die Wahrheit, dann verschwindet die Unwissenheit und die Person wird in der Lage sein, Gott zu glauben. Zweifel hingegen rührt daher, dass man falsch gelehrt wurde. Jemand hat uns erklärt, Gott heilt nicht mehr und er tut auch keine Wunder. All dieses übernatürliche Zeugs ist mit den Aposteln verschwunden. Und eine Aussage, die darüber noch hinausgeht. Nun, ich habe noch nie gehört, dass heute ein Mensch geheilt worden ist. Hier arbeiten Zweifel und Unwissenheit zusammen. Es ist eine Feststellung, falls in der heutigen Zeit Zungensprache, Heilung oder Wunder auftauchen, dass sie vom Teufel sind. Zweifel zu zerstreuen ist wesentlich schwieriger, als Unwissenheit zu überwinden. Ein Mensch, der falsch gelehrt wurde, besitzt Vorurteile der Wahrheit gegenüber. Ihm fällt es viel schwerer, seine Denkweise zu erneuern und von Gott zu empfangen. Andrew schreibt, ich musste regelrecht darum kämpfen, meine Denkweise durch die Wahrheit zu erneuern. Ich hatte viele Ausreden gelernt, warum Gott heute keine Wunder mehr tut, Zungensprache vom Teufel ist und warum die übernatürlichen Geschichten aus der Apostelgeschichte nun nicht mehr geschehen. Obwohl es etwas schwieriger ist, diese zweite Art des Unglaubens zu überwinden, so ist das Gegenmittel doch genau dasselbe wie bei der ersten Form. Ich musste die Wahrheit von Gottes Wort über den Vorrang von menschlicher Tradition geben, um den Unglauben zu überwinden zu können, der durch falsche Lehre entstanden ist. Bei der Sache mit der Apostelgeschichte fällt mir gerade ein. Habt ihr mal gemerkt oder ist euch mal aufgefallen beim Bibellesen, dass die Apostelgeschichte der einzige Brief ist im Neuen Testament, der keinen Schluss hat? Die Apostelgeschichte hört abrupt auf, ohne irgendein Ende. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Die Apostelgeschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Ihr sollt sie weiterschreiben. Endro kommt jetzt hier zur dritten Art des Unglaubens. Die dritte Form von Unglauben ist eine Art, die ich als natürlichen Unglauben bezeichne. Hierbei handelt es sich weder um Unwissenheit noch um falsche Lehre, sondern einfach um natürliche Informationen, die im Gegensatz zur Wahrheit stehen. Der dämonisierte Junge hatte einen Anfall und ihm stand Schaum vor dem Mund. Wenn einem sowas widerfährt, werden unser Verstand, unsere Gefühle, Augen und Ohren sagen, der Dämon ist nicht herausgekommen. Siehst du, es hat nicht funktioniert. Sowas ist nicht notwendigerweise böse, sondern einfach natürlich. Du empfängst in deinem Leben ständig Informationen. Zum einen durch deine Sinnesorgane, wie zum Beispiel deine Augen, Ohren. Zum anderen durch deine Gefühle, aufgrund der du dann deine Entscheidungen triffst. Das ist nicht falsch oder böse, sondern einfach natürlich. Wenn du mich mit deinem Wagen irgendwo hinfahren würdest, wäre es mir schon lieb, wenn du über einige dieser natürlichen Informationen verfügen würdest. Ich hätte es wirklich nicht gerne, dass du mich im Glauben herumfährst, deine Augen dabei geschlossen hältst. Es gibt jedoch einige Dinge, die man mit den natürlichen fünf Sinnen nicht wahrnehmen kann. Und es gibt Zeiten, wo der Herr dich darum bittet, einen Schritt im Glauben zu tun. Dann musst du in der Lage sein, dich über diese Art von Unglauben, der durch natürliche Einflüsse entsteht, hinwegzusetzen. Wenn du für die Heilung eines Menschen betest und er dann tot umfällt, kommt natürlicher Unglaube über dich. Du hast schließlich für diese Person gebetet, damit sie gesund wird. Doch nun ist sie tot. Was passiert jetzt? Wenn du nicht wirklich stark bist, wirst du natürlicherweise Angst verspüren. Unglauben empfinden und sagen, nun, das hat nicht funktioniert. Wieso? Weil ich es nicht sehen kann. Die meisten Menschen werden von ihren fünf Sinnen beherrscht. Und es war genau diese Art von Unglauben, der natürliche Unglauben der Jünger, der die Jünger in Matthäus 17 beherrschte. Sie glaubten daran, dass sie den Teufel austreiben konnten. Sie hatten es sogar schon getan. Allein die Tatsache, dass sie nachfragten, warum haben wir ihn nicht ausdrücken können, zeugt davon, dass sie Glauben hatten. Die Jünger hatten dem Jungen in Glauben gedient. Aber als er seine Krämpfe bekam, wurden sie mehr davon beeinflusst, was sie sahen, als davon, was sie glaubten. Die Jünger glaubten also in dem Moment ihren Augen mehr wie ihrem Glauben, den sie und ihren Erfahrungen, die sie vorher gemacht hatten mit ihrem Glauben. Und wenn wir an die Bibelstelle noch ein Stückchen weiterlesen, dann erfahren wir, dass die Jünger Jesus nachher gefragt hatten. Und Jesus auf die Frage seiner Jünger sagte: Diese Art lässt sich nur durch Gebet und Fasten austreiben. Und hier ist das Verständnis für das Subjekt, auf das sich dieser Satz bezieht, entscheidend. Jesus bezog sich nicht, wie die meisten zu verstehen meinen, auf den Dämon. Es gibt keinen Dämon, der nicht vor dem Namen Jesus und vor dem Glauben an seinen Namen flieht. Nicht mal der Teufel. Sondern es bezog sich auf die Art des Unglaubens und in dem Fall der natürliche Unglaube der Jünger. Also nur durch Gebet und Fasten können wir unseren Verstand unter Kontrolle bringen, dass unsere Sinnesorgane, unser natürlicher Unglaube von uns beherrscht werden kann oder unterdrückt werden kann, wenn er unseren Glauben behindern will. Durch das, was die Jünger sahen und erlebten, kam Unglaube, Zweifel auf. Ich kann da kurz noch eine Geschichte anfügen, also von mir selbst. Ich war in meiner Jugend, ja, ich habe viel gelesen, mich hat viel interessiert. Ich war für alles neugierig und offen und hat, ja, alles, was so mit Naturwissenschaft, Wissenschaft oder sonst was zu tun hat, hat mich interessiert. Und alles, was irgendwie logisch war, war für mich klar. Und dann habe ich Gott kennengelernt. Und dann sind Dinge passiert, die ich erstmal logisch nicht so einordnen konnte. Bis Gott mir dann gezeigt hat, wie logisch Glauben ist. Wenn heute die Leute sagen, so nach dem Motto, ja, der Urknall, sage ich, ja, der Urknall. Aber irgendeiner muss den Kracher zusammengestellt und angezündet haben. Die hole ich noch. Hätte jetzt noch eine kurze Geschichte, aber lest es selbst im Buch. Von Abraham und der Ankündigung seines Sohnes. Andrew Womack schreibt, wie sehr die Gläubigen heute wahrscheinlich da versagen würden, so zu reagieren wie Abraham. Wenn wir uns vorstellen, dass wir 100-jährig gesagt bekommen, wir bekommen noch einen Sohn, dann würden wir erstmal zum Arzt rennen und uns alle möglichen Meinungen einholen und dann irgendwann zu Gott kommen und sagen, bist du dir wirklich sicher? Lasst uns damit aufhören. Sagen wir dem Teufel einfach doch jetzt, Schluss mit lustig. Hören wir auf damit, Gott in den Ohren zu liegen, wie groß unsere Berge sind. Fangen wir damit an, zu unseren Bergen zu sagen, wie groß Gott ist. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich nochmal zusammenfassen. Wir hatten heute gesprochen, Glaube ist aggressiv. Der Glaube Gottes, der in uns wohnt, bestätigt uns, wer wir sind und was uns zusteht. Lasst es uns ergreifen. Denkt an die Glaubensgymnastik. Zweiter Punkt war, Unglaube neutralisiert Glaube. Sorgen und Zweifel neutralisieren unseren Glauben. Hören wir auf, sie zu füttern. Wirf deinen Unglauben raus. Werde aktiv, arbeite an deinem Unglaube und trockne ihn vollkommen aus. Halleluja, Vater, danke dafür, dass du uns deinen Glauben gegeben hast. Nicht ein Glaube, sondern deinen Glauben. Und keiner von uns mehr oder weniger Glauben hat. Halleluja, Vater. Unterstütz uns, dass wir unseren Unglauben verhungern lassen können. Halleluja. Amen. Zum Schluss noch eins. Für alle, denen Gott heute gezeigt hat, dass sie sich von der einen oder anderen Art des Unglaubens lösen sollen, wird es gleich eine Zeit geben, in der die Technik ein Lied einspielt. Dann könnt ihr hier vors Kreuz kommen, bitte beachtet den Corona-Abstand und mit Maske, und euren Unglauben ablegen. Ich werde dann zu euch kommen und für euch beten. Glaubt mir, Gott ist nie weiter als ein Gebet entfernt. Aber deine Entscheidung ist die wichtige. Vielleicht hast du das heute alles gehört, auch im Livestream. Aber das mit Jesus annehmen, das hast du noch nie gemacht. Oder ist schon lange wieder vergessen. Dann habe ich noch ein Geschenk für dich. Von Jesus. Seine Freundschaft, besser noch die Aufnahme in seine Familie. Um ein Geschenk entgegennehmen zu können, sollte man allerdings die Hände frei haben. Also leg deinen Müll doch gleich hier ab und sag Ja zu Jesus. Das ist kein Mitgliedschaftsantrag für diese oder eine andere Kirche, aber es ist ein Liebesband mit Gott, unserem herrlichen Papa. Und der Einstieg in ein Leben mit im Sieg. Sei auf der Siegerstraße. Verpasse den Triumphzug nicht. Wer jetzt will, kann das Gebet mit mir nachsprechen. Herrlicher Vater, ich danke dir für alles, was du für uns getan hast. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Aber du hast meine Schuld auf dich genommen. Ich gebe dir heute mein Leben. Sei du ab heute Herr meines Lebens. Ich danke dir, dass ich mit dir jetzt wieder auferstanden und gerecht vor dir stehen kann. Danke, Vater. Amen. Eine Frage: Hat jemand heute das Gebet zum ersten Mal gesprochen? Dann haben wir hier vorne jemanden, der gerne nochmal für dich beten möchte. Für euch im Livestream oder nachher auf YouTube, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch eine Mail an thomas.bob@cclm.de schicken. Wir werden euch dann noch ein kleines Geschenk zukommen lassen. Und ihr anderen könnt jetzt zum Kreuz kommen oder im Livestream. Ihr könnt auch kurz im Chat noch schreiben. Ich werde den Chat ein bisschen beobachten und auch für euch beten. Dankeschön.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.